Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie, Marion Kuhl. Weil es so gut war, wiederholen wir für Sie eine Reihe Leben mit Gott. Heute der vierte Teil mit Weihbischof Regens Dr. Marian Eleganti. Weil es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2005 handelt, wird der Referent noch als Abt angesprochen. Einen schönen und gesegneten Tag wünsche ich Ihnen allen. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb im Großraum München auf der 92,4 MHz und ein herzliches Willkommen auch an alle Zuhörer von Radio Maria in Österreich und Südtirol. Aus dem Studio in Balderschwang grüßt Sie Marion Kuhl. Die Propheten im Alten Testament schreiben, der Friede kommt mit dem Messias. Bei der Geburt Jesu singen die Engel vom Frieden auf Erden. Am Tag der Auferstehung sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Aber wieso ist davon oft so wenig zu merken in der Welt, in den Familien und auch im eigenen Herzen? Die Medien sind meist voll von Gewalt, Krieg und Katastrophen aller Art. Suche den Frieden und jage ihm nach, heißt die Aufforderung im 34. Psalm. In unserer Reihe Leben mit Gott wollen wir heute auf die Suche nach dem inneren Frieden gehen, darüber nachdenken, was ihn fördert, was ihn gefährdet und vor allem auch, wie wir darin wachsen können. Eingeladen haben wir für Sie den Abt der Missionsbenediktiner in Uznach in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Abt Dr. Marian Eleganti.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
Danke.
Auch Ihnen.
Danke sehr.
Wir haben schon einige Sendungen hier gehabt bei Radio Horeb und auch bei Radio Maria Südtirol. Vielleicht denken einige Hörer, ein Ordensmann, der hat gut reden vom inneren Frieden, der sitzt abgeschottet in einem Kloster unter Gleichgesinnten. Und in der Welt, bei den Laien, sieht das oft ganz anders aus. Da weht einem dann der raue Wind um die Nase. Was sagen Sie dazu?
Ja, erstens können wir, glaube ich, die Welt nicht mehr so gut aussperren wie früher. Wir sind auch mitten in den gesellschaftlichen Prozessen und Herausforderungen und wir nehmen auch unseren Charakter mit ins Kloster. Es ist ja nicht so, dass jetzt da nur Heilige leben, sondern sind Menschen, die nach Vollkommenheit streben, aber eben auch ihre Grenzen, Schwächen und charakterlichen Anlagen mitbringen. Und da gibt es viel Stoff, um Geduld zu üben. Und der innere Friede, glaube ich, ist eine Frucht von Überwindungen und der ist grundsätzlich nirgends billiger zu haben. Es geht immer um Gott und wo es um Gott geht, muss der Mensch immer auch sich selbst lassen und das ist das ist eine Überwindung oft und nur so kommt man zum inneren Frieden. Und also die Anlässe, die Ausklinker für ein Ärgernis oder sind etwas anders im Kloster manchmal, aber sie sind nicht weniger häufig und auch nicht weniger herausfordernd als in einer Ehe, möchte ich sagen. Natürlich hat vielleicht ein ganz streng kontemplativ lebender Mönch, ein Kartäuser, der hat eine andere Form von Prüfung, die nicht unbedingt jetzt in der Begegnung mit schwierigen Charakteren besteht, weil er ja allein lebt, aber die Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken, Abgründen und Gefühlen und was da in der Einsamkeit alles aufbricht, das ist nicht leichter. Und Benedikt hat das ja immer noch als das Schwierigere betrachtet. Erst wenn jemand sich in der Gemeinschaft bewährt hat, charakterlich, war er nach dem heiligen Benedikt fähig, in die Einsamkeit zu gehen.
Ja.
Also und auch oft, da keine billige Ruhe.
Ja, und oft wirkt es wahrscheinlich auch ganz anders auf Leute, die außen stehen, die spüren vielleicht den Frieden, den
ja,
jemand ausstrahlt, aber...
Vielleicht auch die Gnadengabe, die ein Kloster hat. Ich meine, das Streben nach Liebe und nach Gottverbundenheit bringt sicher auch eine positive Frucht, die die Menschen erleben. Und sie sehen dann diese lichtvolle Seite, dass sich dahinter eben auch manchmal eine Bemühung, ein sich selber verleugnen und eben auch ein Weg, der von inneren Überwindungen steht, der eben auch durch Konflikte geht und durch Krisen, genau wie in einer Ehe die Einheit auch durch Krisen und Konflikte geht und aufgebaut wird. Ich möchte sogar fast sagen, die besten, tragfähigsten Beziehungen, die ich da im Kloster lebe, sind genau jene Beziehungen, die eben durch Konflikte und Krisen hindurchgegangen sind und immer wieder aufgrund von Überwindungen und sich wieder neu annehmen und lieben und zu verstehen versuchen, auf eine neue Ebene kommen, wo eben die Einheit tiefer wird und dann auch nicht mehr so leicht zu erschüttern ist durch so kleine alltäglichen Scharmützel.
Was hilft Ihnen persönlich denn, wenn Sie merken, dass Sie den inneren Frieden verlieren?
Ja, erstens ist es für mich immer so ein Symptom, wo ich alarmiert bin. Ich spüre dann, es stimmt etwas nicht mehr. Das heißt, die Kritik geht dann vor allem auch gegen mich selbst. Warum verliere ich den Frieden? Ich versuche da in mich hineinzuhorchen und auch mich selber kritisch anzuschauen. Natürlich ziehe ich mich etwas zurück ins Gebet. Ich rede mit Gott und ringe um Einsicht und hinterfrage mich, was hast du falsch gemacht? Oder ich schaue an, wie hast du geredet und so. Und ich hüte mich davor, immer gleich in die Opferrolle zu gehen. Also wo immer nur der andere derjenige ist, der mir etwas antut. Und ich bin immer der Gerechte, der leidet sozusagen. Und das ist ein bisschen zu einseitig. Beziehung ist immer ein komplexes System. Und beide haben Anteil am Konflikt sozusagen. Und also darf ich nicht einfach auch immer nur in die Opferrolle gehen, sondern ich versuche auch den anderen im Blick zu behalten, der vielleicht jetzt gleichzeitig auch betet und dem Herrn auch sein Leid klagt. Die Schwierigkeit, die er hat mit dem Abt zum Beispiel, oder dass er sich auch nicht verstanden fühlt. Dann höre ich ihn so innerlich klagen und dem Herrn sein Leid klagen und das relativiert meine eigenen Gefühle. Da merke ich, Gott ist größer als unsere Herzen und ich kann Jesus auch nicht einfach nur so vereinnahmen auf meine Seite ziehen, als ob nur ich das Opfer wäre und der andere das Scheusal oder der Täter, ein bisschen ein schonender gesagt, oder? Und das sind dann, und so komme ich im Gebet, im inneren Nachdenken und vielleicht rede ich auch mit jemandem, der eben auch ein geistlicher Mensch ist, der führen kann und der mir dann auch hilft, etwas objektiver zu werden, der mich auch kritisch und wahrhaftig sieht oder dass ich mir auch nichts vormache und das hilft mir auch, diese Form von Begleitung in einem handfesten Konflikt oder in einer wirklich tiefgehenden Frage Objektivität zu finden, auch aus dem Gespräch.
Ja, gut, dann danke ich Ihnen erst einmal soweit. Leben mit Gott, heute der vierte Teil bei uns und es geht hauptsächlich auch um den inneren Frieden, wie wir den bewahren können, gewinnen können, mit Abt Marian Eleganti aus Uznach in der Schweiz. Und jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag, Abt Marian.
Danke sehr. Also die selige Katrin Dubar gibt uns eine Handregeln mit und sie schreibt, achten Sie sorgfältig darauf, Ihre innere Ruhe zu bewahren. Wenn man sie nämlich verloren hat, sieht man nicht mehr, man weiß nicht, wohin man geht. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass für mich persönlich der Verlust der inneren Ruhe eben immer von Ungutem ist. Und da muss ich mich zuerst wieder richtig sammeln und finden. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich mich zu schnell ereifere, da übe ich dann Druck auf jene, die mir zuhören oder mit mir in Beziehung stehen. Und auch die Liebe ereifert sich nicht, sagt der heilige Paulus. Und da hat er jetzt nicht Jesus im Blick, der Eifer für dein Haus verzehrt mich, zitiert der Evangelist Jesus. Also ich weiche nicht allzu schnell auf dieses Beispiel Jesu aus, weil Jesus war eine lautere Gestalt und da ging es wirklich immer ganz klar um Gott und er war voll des Heiligen Geistes, hat dadurch auch eine große intuitive Sicherheit in seinem prophetischen Auftreten, hat hier eine Zeichenhandlung gesetzt im Tempel für die Ehre und für die Gegenwart Gottes. Aber das ist eigentlich nicht die Situation, in der ich oft bin, wenn ich mich erreifere und dann eben mir Luft mache oder mit einer gewissen Unduldsamkeit und Unzufriedenheit rede, reagiere und dann manchmal auch in den Worten überzeichne, zu sehr ins Schwarz-Weiß gehe und vor allem auf den anderen Menschen, der mir zuhört oder der sich betroffen fühlt, eben ein zu viel Druck ausübe, sodass er sich dem eigentlich gar nicht so sehr öffnen kann, sondern gleich in eine Verteidigungsposition gedrängt wird, so an die Wand gespielt wird durch die Worte und durch den Druck und die Energie, die da drinnen steckt, die aus einer gewissen Ungeduld kommt oder dass man eben doch sich selber oder seine Sache durchsetzen will oder dass man manchmal den Schmerz nicht annimmt. Es ist natürlich leichter, irgendwie sich durchzusetzen oder ironisch oder zynisch zu werden, als die Ohnmacht der Liebe zu umfangen und Geduld zu haben und dann eventuell auch ein Unrecht auf mir selbst sitzen zu lassen. Da muss ich ja sagen zu einem Schmerz oder zu einem Unrecht. Das heißt, ich muss da vor allem innerlich auf Gott schauen. Wenn ich da nur auf meine Gefühle schaue, dann kämpfe ich natürlich und möchte ja auch irgendwie das Leiden möglichst schnell loswerden durch die Bewältigung oder durch die Bereinigung der Situation. Und das kann eben nicht immer gleich im Gespräch geschehen. Oft muss man darüber schlafen oder etwas warten, dem anderen auch wieder etwas Zeit geben, dass er sich fassen kann und wieder klarer sieht. Und dann können wir ja darauf zurückkommen, aus einer neuen Haltung heraus, die eigentlich schon vergeben hat oder die schon bereit ist, auch eigene Fehler einzugestehen. Und weil wir gebetet haben und vor Gott waren, und von daher auch durch das Evangelium oder durch das Wort Gottes geführt, wieder einen neuen Schritt wagen. Und dann kommt das Ganze aus einer ganz anderen Ruhe, die in der spontanen Situation, wo meistens beide etwas von der Situation überrannt werden und sich dadurch überfordert fühlen und dann eben gleich aus der Hüfte schießen oder reagieren. Und da gerät man aneinander und redet man aneinander vorbei. Und zurück bleibt dann immer auch eine Kränkung, eine Verletzung. Also summa summarum habe ich für mich gelernt, der Verlust der inneren Ruhe, wenn das Herz so in der Enge ist und nicht mehr ganz frei atmen kann, das ist für mich auch so ein Zeichen für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich bin dann innerlich einfach irgendwie weit oder ruhig. Es ist da eine Freiheit im Herzen und eine Milde und eine Freundlichkeit und eine Nüchternheit. Ich kann vielleicht das Gleiche sagen, aber ich sag's freundlich oder so, dass ich den anderen eventuell dafür gewinnen kann und so. Aber ich habe nicht diesen Druck in mir, der dann eben durch eruptive Ausbrüche oder durch zu impulsive, unduldsame Worte dem anderen gar nicht die Möglichkeit gibt, sich dem, was ich eigentlich möchte, zu öffnen, sondern er geht dann gleich zur Verteidigung oder zur Gegenattacke über und muss dann auch verletzen, um sich zu rechtfertigen oder um wieder irgendwie Oberhand zu gewinnen. Und dann so kränkt man sich gegenseitig und holt dann noch die alte Schmutzwäsche wieder hervor. Oder man sollte eigentlich auch auf Dinge zurückkommen, wenn sie noch frisch sind, wenn der andere sich noch erinnern kann. Und dann nicht plötzlich mit alten Vorwürfen kommen, wo der andere ja gar nicht mehr die Situation richtig rekonstruieren kann. Wie war das jetzt genau? Habe ich das wirklich dann gesagt oder so gesagt? Man kann sich da ja dann auch nicht mehr verteidigen oder gegen falsche Vorhaltungen schützen oder gegen Killerphrasen sozusagen. Also für mich habe ich die Regel, und ich muss da aber wirklich immer wieder neu üben. Also das ist nicht so, dass ich das schaffe oder dass ich da keine Fehler mehr mache. Die Liebe erreift sich nicht. Und ich achte darauf, die innere Ruhe zu bewahren. Der Cassian sagt in seinen Collationes, wenn wir erregt werden, weil uns jemand dazu herausfordert, dann können wir sicher sein, dass das Fundament der Demut in unserem Herzen nicht fest und tragfähig genug ist. Also nicht fest und tragfähig genug ist. Er sagt nicht, dass überhaupt keine Demut da ist. Aber sie hat schon Grenzen, möchte ich sagen. Und deswegen ist sie dann in der belastenden Situation doch zu wenig tragfähig. Was gäbe es an einer Geduld zu bewundern, fährt er fort, und zu loben, wenn einer den inneren Frieden wahrt, solange niemand da ist, der ihn reizt? Also das wäre die interessante Eingangsfrage. Ja, im Kloster gibt es da niemanden, der die Geduld herausfordert und den Frieden reizt. Und da wird wahrscheinlich jeder erfahrene Mönch und jede Nonne sagen, da gibt es wirklich auch Gelegenheit genug, die Geduld zu üben. Und es gibt da auch Anreize und eben Situationen, die aus Ausklinker zum Ausklinker werden für den Verlust des inneren Friedens. Und da muss ja die Liebe sich bewähren. Das ist ja auch gut so, dass diese Herausforderungen da sind. Und ich tendiere immer in die Richtung, und ich rate auch dazu, wir sollten nicht immer gleich das Umfeld verändern wollen oder den Charakter des Mitmenschen. Der muss sich ändern, damit ich Frieden haben kann, sondern ich muss meinen Zugang zur Wirklichkeit, meine Einstellung verändern. Also so dass ich, wie Tauler sagt, Frieden habe oder Frieden gewinne inmitten von Unfrieden, das heißt in einem schwierigen Umfeld und mit schwierigen Menschen vielleicht oder mit schwierigen Situationen, die einen wirklich immer wieder herausfordern und reizen. Und da den Frieden zu gewinnen, die Ruhe zu bewahren, die Liebe zu bewahren, die Liebe, die viele Fehler zudeckt, das ist dann echt Christusförmigkeit und Wachstum in der Gnade. Und insofern ist es ja dann doch auch wieder eine Gnade für mich. Also wir sollen die höheren Ansprüche an uns selbst einmal stellen. Und da ist es eben eine Gefahr, immer gleich in die Opferrolle zu gehen. Da muss nämlich immer der andere sich ändern, damit ich wieder kann oder ihm wieder gut bin. Und zweitens neigen wir ja auch zu einer gewissen Selbstgerechtigkeit, fast natürlicherweise durch unsere menschliche, erbsündliche Konstitution. Es ist ja interessant in einem Konflikt, wenn man mit den beiden Parteien redet, wenn man den ersten hört, dann denkt man, ja, da ist wirklich was schief gelaufen, hat andere Fehler gemacht. Und wenn man dann die Gegendarstellung hört und seinen Zugang zum gleichen Konflikt, merkt man doch, ja, der hat auch wieder Aspekte für sich und Wahrheitsmomente. Und er hat auch eine Form des Leids, die er erduldet hat von der Gegenseite. Und so sieht man, das ist nicht so einfach. Also man muss immer mit beiden Parteien reden. Es ist immer ganz schwierig, wenn man einen Konflikt, ein Problem nur durch die Optik eines der beiden betroffenen Parteien, einer der beiden Parteien kennenlernt. Das ist natürlich nicht immer möglich, mit der anderen Seite auch zu sprechen, aber man muss schon sehr tief hineinfühlen, und da sind eben manchmal auch das Gestürm, das aus dem Menschen redet, auch Symptome, dass da auch noch etwas Ich-Bindungen auch bei diesem sogenannten den gerechten Standpunkt mit im Spiel sind. Oder man merkt, ob der andere versöhnungsbereit ist, ob er selbstgerecht ist und die Heftigkeit seiner Vorwürfe oder seiner, wie er redet und so, verrät eben dann manchmal auch eine Form noch von Ich-Gebundenheit, die wahrscheinlich auch dem anderen zu schaffen gemacht hat. Also es ist nicht so leicht, gerecht zu sein, aber der innere Frieden ist sicher ein Symptom, also ein Anzeichen für die Gegenwart Gottes und auch für die Qualität einer Beziehung. Je tiefer er auch in einer Beziehung wird, umso mehr ist natürlich auch die Beziehung Werk des Heiligen Geistes. So viel bist du in Gott, so viel du in Frieden bist, sagt Meister Eckhart. Und so viel bist du außer Gott, wie du außer Frieden bist. Ist etwas in Gott, so hat es Frieden. So viel in Gott, so viel im Frieden. Wie viel du in Gott bist, wie auch ob dem nicht so sei, das erkenne daran, ob du Frieden oder Unfrieden hast, sagt Meister Eckhart. Papst Johannes Paul II. Hat in einem seiner biografischen Rückblicke geschrieben, jeder Mensch ist in seiner Persönlichkeit eine Einmaligkeit und darum kann ich nicht a priori eine bestimmte Art der Beziehung planen, die für alle gilt, sondern muss diese Beziehung sozusagen jedes Mal wieder neu lernen. Wenn ich einen Menschen treffe, bete ich bereits für ihn und das erleichtert den Kontakt immer. Mein Grundsatz ist es jedoch, jeden als einen Menschen zu empfangen, den der Herr mir schenkt und zugleich anvertraut. Der Mensch ist eine komplexe Realität, eine zusammengesetzte Wirklichkeit. Da sind übernatürliche Faktoren im Spiel, die sind Gnade, Wirken Gottes, das ist wirklich das reine Werk des Heiligen Geistes. Und natürlich natürliche Faktoren, die psychologischen, die charakterlichen, das Leibliche, das Aussehen, das Sympathische und so weiter. Und alle diese Faktoren kommen natürlich in unseren Begegnungen und auch in unseren Konflikten zum Tragen. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass eine gelingende Beziehung immer Werk des Heiligen Geistes ist und insofern Gnade. Und wenn beide Menschen ganz auf Gott ausgerichtet sind und je mehr sie es sind, kommen diese von Gott gewollten Beziehungen zustande und zwar wie von alleine. Und die können in einem einzigen Augenblick gewirkt werden und sich ereignen. Und eine solche Tiefe und ein sich gegenseitiges Erkennen ermöglichen, dass ein bleibendes Fundament bleibt, weil es einfach Gott gewirkt hat. Also insofern brauchen wir immer wieder diese Offenheit loszulassen, wenn es nicht sein soll, und anzunehmen, wenn es Gott gefällt. Aber unser Herz an keinem Menschen so festzumachen, sondern in Gott zu begründen. Festmachen sollen wir unser Herz am Herrn allein. Und von dort her haben wir nämlich dann auch Kraft und Freiheit, in die Beziehung hineinzugehen, in der Beziehung zu bleiben, auch dort, wo sie mich enttäuscht, wo sie mich kränkt oder wo ich den anderen kränke. Ich bin ja auch nicht diese Idealgestalt für den anderen. Aber es ist schon so, dass letztlich eben nicht nur die Chemie stimmen muss. Also es ist immer ein Ausdruck, gegen den ich mich irgendwie wehre. Das ist so platt. Die Chemie muss stimmen, als ob der Mensch eben nur Biologie und Chemie und Instinkt und Sexualität und Eros wäre. Und der Geist Gottes, eben seine Geistnatur, so wie er innerlich zu Gott steht, da nichts zu sagen hätte. Im Gegenteil. Ich glaube, je tiefer Beziehung, Begegnung, Gespräch gelingt, umso mehr ist es ein Wirken des Heiligen Geistes und letztlich eine Gnade. Und die ereignet sich auch, wo der Mensch selbstlos ist, auf die Wahrheit ausgerichtet sich und nicht an sich selbst hält. Das heißt, er muss flexibel sein, sich beugen können. Also das ist wieder Demut. Ich muss bereit sein, auch eigene Vorstellungen loszulassen, wo sie durchkreuzt werden, wo ich nicht durchkomme, und da muss ich Gott dahinter sehen, sonst kann ich es dann nicht annehmen. Also der Johannes vom Kreuz sagt in einer Situation der Verfolgung, in einem Brief an eine Schwester, die er tröstet, die sich betrübt hat über diese Kränkungen, die er erdulden musste. Und dann sagt er ihr, ja wissen Sie, diese Dinge kommen von Gott. Also das heißt, sie kommen letztlich auch aus der Hand Gottes. Sie sind jetzt für mich Auftrag, es ist mein Weg. musste der Messias nicht das erleiden? Muss nicht ich jetzt diesen Weg mit ihm gehen, um so ihn zu verherrlichen und auch in meine Liebesgestalt, in meine Sendung hineinzuwachsen und eben diese Früchte zu bringen? Insofern kann ich mich beugen und auch dann eben die eigenen Vorstellungen und Ziele loslassen und auch irgendwie auf die andere Seele wieder warten können. Zur Rechten Jesu stirbt der gute Schächer und zur Linken stirbt ein anderer, mit ihm Verurteilter. Der eine bittet um Vergebung und um das Paradies, um das ewige Leben. Und der andere ist aber noch voll im Konflikt und im Groll und schimpft und das Bild Jesu, der Gekreuzigte jetzt vor unseren Augen, diese beiden Armen umfangen den Rechten und den Linken. Also die Mutter empfängt da das Kind, das etwas pflegeleichter ist, und aber auch das Schwierigere, das noch große innere Spannungen hat. Und so, und das wiederholt sich immer wieder, auch in der Kirche, also den kirchenpolitischen Gegner, der ganz anders denkt als ich und der gerade das ablehnt, was mir wertvoll ist, oder wo ich Gott sehe, da sieht er überhaupt nicht Gott, und wo er Gott sieht, da sehe ich nicht Gott, und da können wir uns erreifen und innerlich hart werden. Und da denke ich jetzt eben an dieses Bild, das musste ich eben neulich auch in so einer Situation gesagt bekommen, und deswegen ist es mir jetzt im Sinn, das Bild Jesu, der Gekreuzigte, diese beiden Armen, die beide Hälften umfangen. Das wäre auch für das Verhalten in innerkirchlichen Auseinandersetzungen, religiösen Auseinandersetzungen ganz wichtig, dass die Liebe auf beide Seiten hingeht und sich da versucht, auf eine freundliche Weise zu argumentieren. Das bewundere ich am Papst Benedikt. Er hat so eine ruhige Art. Das hat mir jemand zitiert neulich von ihm. Kann es jetzt nicht mehr genau aus dem Kontext heraus zitieren, aber so, er hat die Bildung von 10 Gelehrten zusammen und gleichzeitig die Demut und die Einfachheit eines Erstkommunionkindes. Also etwas von dieser Freundlichkeit, Bescheidenheit, Demut und echten Frömmigkeit fühlt man in der Begegnung mit ihm. Auf der anderen Seite die Klarheit des Gedankens, die unglaubliche Bildung, die Geistesschärfe, die Intellektualität und die philosophische und geistliche Tiefe. Und diese Verbindung ist so wunderbar. Klarheit in der Sache, Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit in der Weise. Da wäre die Spur, dorthin möchte ich finden und mich dorthin bewegen, und in dem Sinn halt, wo es nicht gelingt, die scharfe Pfeile zuerst einmal gegen mich selbst richten und mich selber fragen, warum hast du hier deine Wahrheit, halt wie du sie verstehst, deine Überzeugung nicht mit einer freundlichen und ruhigen Weise vertreten können, sondern mit Heftigkeit und Gestürm, mit kränkenden Worten, mit Zynismus und Ironie, mit Übertreibung, karikaturistischer Übertreibung. Man baut zuerst den Gegner verbal zu einem Unhold auf, indem man ihn karikiert, um ihn dann besser destruieren zu können, oder? Aber man destruiert ja da dann einen Mythos sozusagen. Das passiert ja immer wieder in der medialen Öffentlichkeit. Das hat man mit Kardinal Ratzinger gemacht. Man hat ihn zum Großinquisitor aufgebaut, zum herzlosen, kalten Wahrheitsverfechter, der über die Leichen geht. Da zeichnet man ja den anderen in einer Art und Weise, wie er gar nicht ist. Und das passiert uns immer wieder in den Gesprächen und Auseinandersetzungen mit gegnerischen, mit Andersdenken, dass man den Gegner, seine Position gar nicht redlich darstellt. Man gibt sie gar nicht so redlich wieder, sondern gleich in der Verzerrung und Überzeichnung, damit man sie dann nachher besser destruieren und unmöglich machen kann. Und das geht nicht ohne gegenseitige Kränkungen ab. Und deswegen glaube ich, ist das eben so ein wichtiger Grundsatz, und das ist ja auch in der Rhetorik, auch in der Psychologie des Dialogs eine Regel, hart auf der Sachebene, das heißt klar, entschieden, differenziert, unverstellt, fest, überzeugt, treu in der Sache, auf der Sachebene, aber weich, das heißt demütig, freundlich, verständnisvoll, respektvoll, geduldig, sanftmütig, auf der Beziehungsebene. Das und die zwei Dinge sollen wir zusammenbringen. Zur gelingenden Kommunikation gehört es, dass wir auch bei Konflikten das Gegenüber voll und ganz ernst nehmen. Und das bedeutet zunächst zuhören, die Gedanken, die Gefühle des anderen nachzuvollziehen. Guardini hat sogar den wunderschönen Ausdruck geprägt, die Persönlichkeit des anderen nachvollziehen. Es hat ja auch oft hinter einer gegnerischen Ansicht und hinter einer Feindseligkeit steht ja immer eine Biografie, ein gewordenes Denken. Und das hat ja auch schon vieles hinter sich. Schlagseiten, die auch von Kränkungen herrühren, von lebensgeschichtlichen Situationen und die manches verständlich machen. Also man darf nicht immer gleich moralisieren und sagen, das ist böse und unehrenhaft oder das ist kindisch. Mit diesen Dingen bewertet man immer den anderen und tut ihn gleich qualifizieren, statt dass ich zuerst versuche zu verstehen, warum denkt er so. Und warum reagiert er jetzt hier empfindlich und aggressiv? Die Gedanken, die Gefühle des anderen, seine Person, zuerst versuchen nachzuvollziehen. Ignatius hat sogar da eine Regel aufgestellt, wenn ich mich richtig entsinne, dass ich eigentlich die Ansicht des anderen mit eigenen Worten noch fast besser und vollkommener wiedergeben sollte, als er es selbst vermag. Dann hätte ich ihn wirklich zuerst einmal verstanden, was er meint, wenn ich seine Ansicht selber mit eigenen Worten wiedergeben könnte und vielleicht sogar noch trefflicher wiedergeben könnte als er selbst. Also den anderen nachvollziehen und nicht gleich auf subjektive und moralisierende Weise bewerten. Zuhören ist also das Allerwichtigste. Ich und du sind gleichwertig in einer Balance. Wer das Gegenüber ernst nimmt und Verständnis zeigt für eine gegenteilige Meinung, muss ja nicht zwangsläufig mit ihr einverstanden sein. Und meistens sind ja die Dinge, sogar im Irrtum ist da ein Aspekt der Wahrheit. Und bei dem könnte man anknüpfen, das kann ich durchaus anerkennen. Vielleicht ist das Anliegen ehrenhaft, aber das Mittel falsch. Und diese Anknüpfungspunkte müssen wir suchen, die Gemeinsamkeiten. Es bleibt dann immer noch eine gewisse Härte, weil die Wahrheit nicht einfach Beliebigkeit bedeutet und auch nicht beliebig beugsam ist. Und so kann halt dann trotzdem ein Schmerz uns zugemutet sein. Oder wir müssen auch dem anderen einen Schmerz zumuten. Jesus war da nicht zimperlich. Heute im Evangelium heißt es, Herr, wir wissen, du sagst immer die Wahrheit und du nimmst keine Rücksicht auf die Person. Also nicht einfach um den Ohren zu schmeicheln, du redest den Leuten nicht nach dem Mund, sondern dir geht es um die Wahrheit Gottes. Und zu der stehst du, ob gelegen oder ungelegen, oder ob es dir Nachteile mit sich bringt, Schädigungen, sagt Guardini. Also wenn man für die Wahrheit einsteht, muss man mit Schädigungen, mit Schmerzen, mit Nachteilen, mit Demütigungen rechnen. Und die sollen wir dann so tragen wie Jesus. Er schreit nicht, er lärmt nicht, wie das Lamm, das zum Scheren geführt wird, wird verstummt, trägt er etwas eben manchmal auch ganz still und tapfer durch, vor allem am Ende schau. Er kann sich nicht durchsetzen, er muss seine Sache wieder Gott zurückgeben. Und das ist in so vielen Konflikten der Fall. Ich kann mich jetzt nicht rechtfertigen. Ich kann das auch nicht vom anderen jetzt erwarten, dass er mir Recht gibt oder dass er das anders versteht. Er ist jetzt einfach auf mich böse und ich muss, und er hat Gründe, mich abzulehnen oder so zu sehen. Das muss ich mir auf mir sitzen lassen. Und jetzt geht's darum, etwas in Liebe durchzutragen, die Dinge in die Hände Gottes zurückzulegen und diesen Schmerz und vielleicht auch das anzunehmen, dass im Moment eine Beziehung zerbricht, nicht mehr weitergeht. Ich habe das schon x-mal erlebt, dass dann plötzlich nach 4 Jahren geht, kommt's wieder. Oder kommt plötzlich eine neue Einsicht. Und Gott ist groß, also er kann Tote auferwecken. Auch Beziehungen, die scheinbar blockiert waren und sozusagen an einem Nullpunkt, an einem toten Punkt angelangt sind, können wieder aufleben, so wie ja im Winter auch alles Leben stirbt. Und man würde nicht denken, dass da unterirdisch in der Erde drinnen doch noch so viel Potenzialität vorhanden ist, dass im Frühling wieder alles neu auflebt. Und diese Potenzialität ist auch da in den tragischen Situationen, Beziehungen, die sich über Jahrzehnte hinweg, spannt sich der Bogen. Und da kann ein Konflikt mit dem eigenen Sohn, der jetzt 10 Jahre lang nicht mehr mit der eigenen Mutter spricht oder was immer es sei, kann da wieder in Gott neu aufleben. Vor allem, wenn eine neue Demut da ist. Also die Dinge auch in Gott hinterlegen und mit dem Herrn in Liebe durchtragen, durchleiden. Wir können in einer guten Beziehung sehr unterschiedlicher Meinung sein und in der Sache sogar gegeneinander stehen. Und diese Differenz darf dann nicht persönlich genommen und wie ein Liebesentzug oder wie ein Treuebruch gewertet werden. Ich muss dem anderen die Freiheit lassen, dass er selbst in eine Beziehung zur Wahrheit kommen kann. Ich kann ihm ja nicht meine Wahrheit einfach überstülpen und aufoktroyieren. Ich muss ihm erlauben, selbst zur Wahrheit in eine eigene Beziehung zu treten. Also kann ich nur meine Argumente hinstellen, aber und formulieren und begründen, aber das Überzeugungswerk muss ja dann der Heilige Geist wirken. Er muss es ja dann von innen her hören und verstehen, ja, es ist so, eigentlich hat sie recht oder hat er recht. Und genau darin kommt er dann selbst in eine Beziehung zur Wahrheit. Und das ist dann nicht mehr eine fremde, aufgezwungene Wahrheit, sondern eine Wahrheit, die von innen her einleuchtet, die mich von innen her bestätigt in dem, was ich von außen ihm zuspreche. Und also kann auch eine Liebe trotzdem bestehen bleiben, obwohl, und eine Beziehung gut und tragfähig sein, obwohl in der religiösen Erkenntnis der Mann noch auf einer anderen Ebene sich bewegt als die Frau, für die die Anbetung das Höchste vom Höchsten ist und der Mann jetzt da vielleicht noch keinen Zugang hat zur Eucharistie. Er hat immer noch seine eigene Geschichte und der Annäherung an Gott. Und ich kann immer nur dort weiterführen, wo seine Seele Licht hat, Einsicht hat. Und das macht der Heilige Geist. Und dort muss ich führen, begleiten und nicht vorauseilen. Meinungsunterschiede werden dadurch erfolgreich angegangen, indem dass du durch einfühlendes Verstehen zuerst einmal ernst genommen wird. Ich kann ja auch in einem Konflikt einmal zuerst sagen, ja, das verstehe ich nicht, das hat mir wehgetan. Dann formuliere ich zunächst einmal meine Befindlichkeit. Ich sage noch nicht, du warst jetzt da ganz lieblos und bös und stolz und bewerte den anderen. Ich sage nur, das hat mir wehgetan oder das konnte ich nicht verstehen. Warum hast jetzt du so reagiert oder warum hast du das beim Mittagstisch gesagt von mir, deiner Ehefrau? Hast mich vor allem bloßgestellt und so. Und dann kommt das Ganze oft in ein anderes Licht, als wenn ich gleich in die Anklage oder in die moralische Bewertung gehe. Also ich muss dem anderen signalisieren, dass ich ihn ernst nehme, annehme und liebe. In keiner Auseinandersetzung können Emotionen ausgeklammert werden. Eingeübt muss also werden ein situationsgerechtes, sachliches, nüchternes, liebevolles Verhalten, eine objektive Verhaltensweise. Und für mich ist eben dafür sehr wichtig geworden, dass wir das, was wir sagen, ruhig sagen sollen, ohne die unser Gegenüber abwertenden Zwischentöne und auch Körperspiele. Manchmal drücken wir schon durch die nonverbale Sprache des Körpers Missfallen aus und Abwertung des Gegenübers. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin nicht so weit gekommen, wie ich möchte, aber bevor ich Ihnen Gelegenheit gebe, mir Fragen zu stellen, kann ich Ihnen vielleicht noch da eine interessante Episode erzählen. Ich weiß nicht mehr die Quelle, ich sage es einfach jetzt einmal um der Sache willen. Ein Mann, der andauernde Streitigkeiten mit seiner Frau nicht länger ertragen konnte, bat einen Meister um Rat. Und er sagte ihm, kaum macht einer von uns den Mund auf, unterbricht ihn der andere schon. Ein Wort, dann haben wir gleich wieder Streit miteinander. Und jeder von uns ist mürrisch und schlecht gelaunt, sagte der Mann. Dabei lieben wir uns doch, aber so kann es nicht weitergehen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und dann sagt der Meister, du musst lernen, deiner Frau zuzuhören oder eben umgekehrt. Und wenn du sicher bist, dass du diese Regel beherrschst, dann komm wieder zu mir. Nach 3 Monaten sprach der Mann wieder beim Meister vor und erklärte, er habe jetzt gelernt, auf jedes Wort, das seine Frau sagt, zu hören. Gut, sagt der Meister mit einem Lächeln, wenn du in einer glücklichen Ehe leben willst, musst du jetzt noch lernen, auf jedes Wort zu hören, das sie nicht sagt. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, aber auch ein sehr anspruchsvolles. Trotzdem, wir dürfen einander nicht überfordern. Vielleicht neigt gerade die Frau etwas mehr dazu, die Dinge durch klärende Gespräche bereinigen, besprechen zu wollen. Der Mann spielt das manchmal etwas herum, was hat es jetzt wieder, ist das kompliziert und so. Oder dass die Frau vielleicht insgeheim denkt, ja, wenn er mich wirklich liebte, dann müsste er das eigentlich wissen oder verstehen. Warum muss ich ihm das sagen? Warum merkt er das nicht selbst? Und es ist schon so, wir sollen wirklich ganz tief hineinhorchen in den anderen und etwas hinter die verbalen Äußerungen schauen. Was zeigt sich mir da? Welche Seele zeigt sich mir da oder wie ist sie in ihrer Tiefe beschaffen, was kommt da zum Ausdruck in diesem Wort, in dieser Stellungnahme und auch, was sagt sie eben nur zwischen den Zeilen. Ich merke auch manchmal bei meinen Brüdern, wenn man einer Autoritätsperson gegenüber ist, dann bringt man die Dinge ein bisschen eingepackt vor, nicht so ungeschützt, weil man es ja mit der Autorität auch nicht unbedingt verderben will und so. Und also muss man auch als in einer leitenden Position auf die Zwischentöne hören. Was sagt er nicht? Er zeigt da die Spitze von einem Eisberg vielleicht oder er gibt ein bisschen etwas zu sehen, aber was hängt da alles dran? Also auch auf das, was er nicht sagt, hinhören und achten, es versuchen nachzuvollziehen, das gehört auch zum richtigen Zuhören. Gut, dann möchte ich Ihnen jetzt Gelegenheit geben, vielleicht noch eine Frage zu stellen.
Ja, danke Ihnen, Abt Marian, für den Vortrag. Ich habe, glaube ich, einen Hörer schon in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, mein Name ist Huber, ich rufe aus München an. Ich habe sehr interessiert jetzt gehört, was Abt Marian erzählt hat. Und mir geht es immer so, ich bin sehr temperamentvoll selber. Also habe ein sehr südliches Temperament und ich gehe bei allen möglichen Dingen sehr schnell hoch. Ich habe natürlich Kinder und einen Mann und auch sehr viele Aufgaben im Haushalt und habe auch die Pflegschaft für meine Schwiegermutter. Jetzt wollte ich Sie, den Herrn Abt Marian, fragen, wie man in solchen Situationen versucht, wirklich im Alltag herunterzufahren. Das ist nicht leicht, obwohl ich mir das jeden Tag vornehme.
Mhm. Also ich bin um die Frage sehr, sehr dankbar, weil ich muss ja jetzt wirklich auch diese Menschen in Schutz nehmen, die eben keine Phlegmatiker sind. Und das ist nicht immer nur Tugend, wenn ein anderer sich nicht so schnell erreift oder aufregt wie ein Dritter. Und ich bin selber auch südländischen Ursprungs. Meine ganze Familie väterlicherseits erregt sich sehr schnell, temperamentvoll. Ich selber neige auch eher dazu und vielleicht deshalb betone ich etwas die andere Seite. Aber wissen Sie, wenn das Bemühen da ist und die Liebe im Tiefsten, die Gottverbundenheit, dann kann man das auch unterscheiden. Also wenn ein mir nahestehender Mensch, der eben temperamentvoll ist, das weiß ich ja auch mit der Zeit, dass er schnell einmal die Geduld verliert oder die Beherrschung. Und dann lege ich ja das auch nicht auf die Goldwaage. Und ich weiß ja gleichzeitig im Grunde genommen, wie demütig der im Tiefsten ist oder das, wie liebevoll trotz allem. Und dann kann ich das auch einordnen. Und dann hat das jetzt auch nicht so eine Tragik. Und dann darf ich das auch nicht so, jetzt, so moralisierend bewerten, als ob jetzt da jeder Gefühlsausbruch da ein totales spirituelles Versagen wäre. Trotzdem, ich glaube, die Bemühung soll schon in die gute Richtung gehen, dass wir lernen, uns zu beherrschen, die Ruhe zu bewahren. Und am besten geht es innerlich, wenn ich Gott anrufe. Also wenn ich mich sofort, wie Petrus, der ja inmitten vom Gestürm übers Wasser geht und dann einsinkt, sobald er nicht mehr auf Gott schaut. Also sobald er aber ruft, Herr, hilf mir, streckt ihm der Herr die Hand entgegen. Mhm. Und ich glaube, diese Stoßgebete, dass ich also in einer solchen provokanten Situation, wo mich ein Kind provoziert und auf die Palme bringt, dass ich jetzt da innerlich die Hand ausstrecke nach dem Herrn, dass er sie halte, dass ich also rufe, komm, Heiliger Geist, oder Jesus, Herr, erbarme dich meiner oder unser, dass ich in ein Stoßgebet gehe, da strömt mir, glaube ich, eine geistliche Kraft zu, die mir hilft, die Versuchung zu überwinden oder zu besiegen.
Mhm. Dankeschön, Frau Huber. Ja, wiederhin. Viele Grüße nach München. Von München geht es jetzt nach Südtirol zu Frau Rosa. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte fragen, weil es geheißen hat, wegen der Gegenseite, wegen der Ruhe bewahren, wenn es immer wieder Konflikte gibt. Wie soll man die Ruhe bewahren? Ich werde immer, wie soll man sagen, von der Schwiegertochter, ich werde einfach zornig, wenn sie meine christliche Haltung belächelt. Was soll man da tun? Nicht, dass ich es nicht ertrage, aber mir tut es so weh, dass das christliche Ding so belächelt wird. Und dann werde ich einfach zornig und dann kann ich vor allem keine Liebesworte mehr ihr geben, oder was soll ich tun?
Ja, ich glaube, auch da wieder, wir müssen auf Jesus schauen und schauen, wie viel hat er, er hat ja das eigentlich alles auf sich genommen.
Was ja, er tut mir so leid, dass sie über ihm lächelt, das ist mir, was
mir das schon, aber er hat nicht mit Zorn reagiert, sondern er hat die Dornenkrone auf sich genommen und er hat das still getragen. Er überwindet eben genau durch Duldsamkeit und Liebe, nicht durch die Gewalttätigkeit. Das musste ja auch der Prophet Elias lernen, glaube ich, weil er in seinem prophetischen Eifer für Gott dann wirklich die Baalspriester, die hat er alle umbringen lassen, nachher mit dem Schwert, wo er Recht bekommen hatte. Und warum muss gerade dieser Prophet lernen, dass Gott nicht im Sturm, nicht im Beben, nicht im Feuer ist, sondern in der Milde? Und dass da eben auch eine verwandelnde Kraft ist. Und gerade solche, wir müssen glühende Kohlen auf dem Haupt des anderen sammeln, sozusagen, indem er uns provozieren darf und auch Jugendliche oder Kinder machen das manchmal oder andere, die eben einen inneren Konflikt haben und uns dann auserwählen, da provozieren sie oder prüfen sie die eigene Ansicht und das hat dann keinen Sinn, wenn wir uns da provozieren lassen, sondern das muss man irgendwie mit Demut und Sanftmut abfedern. Der Zorn ist da, glaube ich, nicht das richtige Mittel, aber ich mache Ihnen daraus jetzt nicht, weiß nicht, was für Vorwürfe. Es ist ein Weg, eine Herausforderung, es ist nicht leicht, aber gerade in der Situation, glaube ich, wo eben die Wahrheit belächelt, bespottet, provoziert, herausgefordert wird, gerade da hat Jesus nicht mit Gewalt reagiert, sondern mit dem sich verwunden lassen. Ist der Zorn vielleicht nicht auch eben ein Ausdruck, dass ich mich eben nicht so gern verwunden lasse? Und ich muss ja in dem Sinn nicht Jesu verteidigen, weil er ist ja verwundet, er hat ja diesen Weg auf sich genommen. Er wollte ja, er hat das praktisch, also ja, er wurde ins Herz getroffen. Er hat Petrus getadelt, der das verhindern wollte, der da kein Verständnis hatte und auch mit dem Schwert dann reinschlug, na, das wird nicht, das darf nicht sein, und dem haue ich gleich das Ohr ab, sozusagen. Und dabei musste und wollte Jesus das auf sich nehmen.
Also in der Liebe bleiben. Danke ja. Für den Anruf, Frau Rosa. Alles Gute nach Südtirol. Vielleicht geben Sie uns noch den Segen, dass wir in diesen Frieden hineinwachsen können.
Ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne und beschütze euch und erfülle euch mit seinem Leben und Frieden, der barmherzige, dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Gut, ich danke Ihnen, Herr Abt, und alles auch. Gute nach Utzenach. Schließen Sie uns mit ins Gebet ein.
Danke, ja, gerne.
Dann Wiederhören. Auf Wiederhören. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2005. Mittlerweile ist er Referent, Weihbischof und Regens des Priesterseminars in Chur. Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, Sie können montags bis freitags im CD-Dienst von Radio Horeb anrufen unter der 08323 9675 120 oder gehen Sie gleich auf unsere Internetseite unter www.horeb.org. Dort können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, sich die Sendung herunterladen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.